Danke vielmals für das wunderbare, wunderschöne Stück. Wie ihr wisst, sind wir in einer Serie. Jetzt ist Zeit. Und es geht darum in dieser Serie, dass Gott tatsächlich Menschen sehr individuell ruft. Er ruft dich für eine Herausforderung, für eine Aufgabe, aber vor allem für eine Identität, für ein Leben, das ganz ihm hergegeben ist. Und in der ersten Predigt haben wir gehört, die habe ich vor zwei Wochen gehabt, wie Gott ganz einfache Männer aus dem Alten Testament berufen hat. Solche, die ganz viele Defekte hatten und Komplexe hatten. Doch Gott hat ihnen trotz all ihren Fehlern und Schwierigkeiten ist er ihnen beigestanden und hat sie immer mit dem versorgt, was sie nötig hatten, um ihre Berufung nachzufolgen. Das ist Gnade in der Berufung. Und letztlich sind sie nicht zu Helden geworden, weil sie so toll waren, sondern weil sie sich ganz Gott zur Verfügung gestellt haben. Er ist der Held. Er hat sie zu Helden gemacht. Und dann hat Samuel Zeug gesagt, prima, jetzt ist die Zeit. Er hat davon geredet, dass es Zeit ist, um Jesus nachzufolgen. Und auch dazu beruft Gott jeden von uns ganz individuell. Du bist gerufen, ihm nachzufolgen. Und heute, jetzt ist die Zeit, in Spiegel zu schauen. Manchmal verschrickt man ein bisschen, wenn man in Spiegel schaut. Ich sage manchmal, es ist Zeit, um in den Spiegel zu schauen, wenn ich meine Teens beim Morgen Nutella gegessen habe. Jetzt solltest du mal in den Spiegel schauen. Kürzlich war ich in einer anderen Gemeinde und ich habe es dort ein bisschen versucht zu genießen, muss ich so sagen. Es hatte einen super schönen Anbetungsteil mit Liedern. Und ich wollte so gerne eigentlich mitsingen, aber leider war die Person am Beamer ein bisschen schwer von Begriff gewesen. Der Liedtext ist immer zu spät gekommen. Und die meisten Lieder habe ich nicht gekannt, sie waren neu für mich. Und das hat mich so angefangen zu ärgern. Also, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren auf die Anbetung. Ich konnte mich nicht mehr Gott von Herzen anbeten. Und ich habe mich berufen gefühlt, zu warten, bis der Text einmal rechtzeitig erscheint. Aber es war zwecklos. Ich glaube, der Beamer Mensch hat nichts falsch machen und hat darum alles falsch gemacht. Und in dem Moment bin ich einfach unglaublich dankbar geworden für unsere tollen, aufmerksamen Mitarbeiter unserer Gemeinde. Man merkt manchmal, wie gut dass man es hat, wenn man irgendwo anders war. Oder? Kann auch umgekehrt sein. Und die geben sich so Mühe und wirklich die Bereiche. Das ist ein prophetischer Dienst, weil man muss vorauswissen, was da kommt. Also ich glaube, sie haben einen riesen Applaus verdient, diese Beamer-Leute. Und das Ereignis hat mich an eine Geschichte von meiner Schwägerin erinnert, die mich Berufung hat. Sie ist Mitglied in einer relativ grossen, modernen Church, wie sie sagen, und ist eigentlich musisch begabt. Sie war Floristin, sie liebt Anbetungszeiten und Worship. Neue Lieder kann sie sich ganz schnell merken. Und sie hat überhaupt keine Affinität mit elektronischen Geräten, mit Computern, mit Bildschirmen. Ihr Ding ist dekorieren und malen und Gott arbeiten. Aber auch sie hat sich so geärgert über die falschen und die späten Liedtexte, bis sie eine Stimme in sich gehört hat, die ihr gesagt hat, mach's doch besser. Und sie hat das als ihre Berufung gesehen. So ist sie ins Multimedia eingestiegen. Sie, die keine Ahnung hat von Computern. Und hat sich das alles müssen, ja, reinlernen, das technische Hintergrundwissen, hat sie müssen, büffeln und Erfahrung sammeln. Aber sie hat da drin, durch ihren Räger, eine neue Berufung entdeckt. Und sie sagt mir, dass es sie mit Freude erfüllt, wenn Leute zu ihr kommen und sagen, du, ich habe gemerkt, dass du heute ein Beamer gsi. Ich habe befreiter können Gott anbeten, weil ich den Text gesehen habe. So hat ihre Liebe zum Worship, ihre Fähigkeit, schnell Lieder zu lernen und ihren Ärger über die falschen Liedtexte sie zu einer neuen Berufung geführt. So einfach kann es manchmal sein, dass Gott uns beruft. Aber heute geht es um einen Spiegel. Heute geht es um den. Ist es euch schon mal passiert, dass ihr in den Spiegel geschaut habt und ihr seid wirklich verschrocken? Also, mir passiert das regelmäßig, wenn ich zum Coiffeur gehe, dann schaue ich zwar eine halbe Stunde zu, wie der im Spiegel, wie der mir die Haare schneidet, doch jedes Mal, wenn ich heimkomme und in den Spiegel schaue, dann verschrecke ich einfach, wie ich aussehe. Schon wieder vergessen, wie ich aussehe. Geht euch das auch so? Nicht? Vielleicht sollte ich den Coiffeur wechseln. Ist dafür ein Billiger? Es ist dafür ein Billiger. Christoph hat vorhin einen Vers aus der Bibel oder hat angetönt, dass man da den Spiegel in den Spiegel schauen können. Und es gibt einen Vers in der Bibel, der den Spiegel erwähnt. Nämlich in Jakobus 1, Vers 21 bis 24. Und vor allem die zwei letzten Verse sind dann die wichtigsten. Aber ich hatte die ersten auch noch dazu tun. Deshalb trennt euch von aller Schuld und von allem Bösen. Nehmt viel mehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat Kraft zu retten. Und jetzt geht's weiter. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, danach lebt, dem geht es wie einem Mann, man kann sagen einer Frau, einem Menschen, der in den Spiegel schaut und schon vergessen hat, wie er aussieht. Und damit wir nicht vergessen, wer wir wirklich sind, möchten wir heute ganz bewusst in den Spiegel schauen. In diesen Spiegel hier. Der Spiegel von Gottes Wort. Nur in seinem Wort wird beschrieben, wer wir wirklich sind in Gottes Augen. Ja, es gibt Leute, die schauen in den Spiegel und die sehen nicht richtig. Zum Beispiel, wenn sie krank sind, dann sehen sie, sie sind dick, dabei sind sie gar nicht dick. Und manchmal geht es uns Christen ganz ähnlich. Springen ein bisschen vorwärts. Und die beste Beschreibung in unserem Spiegelbild, von unserem Spiegelbild, finden wir in 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10. Das ist der eigentliche Predigttext. Lese vor. Ihr aber seid aus das ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wow, was für ein wundervolles Spiegelbild. Und hier steht es wieder. Jetzt ist Zeit, ihr seid berufen. Jetzt ist Zeit, in den Spiegel hineinzuschauen. Du bist berufen für eine neue Identität. Ein heiliges Volk zu sein. In der letzten Predigt habe ich schon erwähnt, dass wir nicht einfach nur berufen sind für eine Aufgabe, für einen Dienst oder so, sondern einer neuen Identität nachzugeben, die Gott dir gibt. Und das hat mich dann jemand gefragt. Wie kann man denn sagen, dass jeder Mensch eine persönliche Berufung hat? Hat er nicht einfach alle Christen so eine allgemeine Berufung als Christen? Aber hat denn wirklich jeder Mensch so eine individuelle Berufung? Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und darüber möchte ich noch etwas sagen. Ich glaube, es kommt nämlich ganz stark darauf an, an was für einen Gott das wir glauben. Wie du Gott siehst, beeinflusst, was du im Spiegel siehst. Wie du dir selber siehst. Wenn du einen Gott hast, der nur die grossen Linien zeichnet und vorgibt, aber Details im Leben kennt er nicht. Also deine Entscheidungen, das weiss er nicht im Voraus, weil das alles ein bisschen im Zufall untergeordnet ist, dann ist es tatsächlich so. Der Glaube an so einen Gott, der kommt ja unserem Selbstbild entgegen, wo wir gerne im Spiegel würden sehen. Bei so einem Gott, der nur die grossen Linien vorzeichnet, bleiben wir für unser Leben völlig selber verantwortlich. Weil Gott interessiert sich ja nicht für Details von deinem Leben. Es gibt uns auch ein bisschen mehr Freiheit, scheinbar ganz alleine Entscheidungen zu treffen, weil Gott ja nicht alle Details in einen Plan hat, hineingelegt hat. Weil er hat ja nur die grossen Linien vorzeichnet. Und eigentlich sind wir ganz, ganz frei in unseren Entscheidungen. Und außerdem können wir so die heute ganz drängenden, ungelösten Fragen von den meisten Leuten in unserer Gesellschaft einfacher beantworten. Nämlich die Fragen nach dem Leiden in dieser Welt. Weil dann muss Gott nicht mehr für alles Schwierige verantwortlich gemacht werden. Wir können einfach unser einseitiges Bild vom lieben Gott weiterhin aufrechterhalten. Aber ich glaube an einen Gott, der jedes Detail von meinem Leben kennt und lenkt. Auch wenn das mindblowing ist, also ich kann das nicht verstehen. Und der mich so gut versteht wie kein anderer. Auch wenn ich keine Antwort bekomme über das Leid und über das Böse, das mit mir geschieht, es bleibt wirklich manchmal einfach unbeantwortet. Ich kann das nicht verstehen. Aber ich glaube an einen zutiefst persönlichen Gott, der mir selber auf einer individuellen Ebene begegnet. Genau so, wie ich es brauche. Wo meine Geschichte kennt, mein Leben lenkt und wo mich darum ganz individuell beruft und meine Schwächen auch kennt und meine Stärken und dementsprechend mir eine ganz spezielle Berufung gibt. Er ruft mich, damit ich seinen Namen kann verherrlichen kann. Es ist der Gott, der den Regen und die Schneeflöckli fallen zur rechten Zeit. Es ist der die Spatzen versorgt, die sind ihm nicht gleich. Und es ist der Gott, der jedes Haarli auf meinem Kopf zählt hat. Das sind Details. Das sind Details. Lies mal Hiob 38, Kapitel 38. Das ist die Antwort von Gott dem Hiob. Dort kommt ganz viel von dem Gott vor. Oder im Psalm 139, Vers 16 steht, dass er alle meine Tage von meiner Vergangenheit, von meiner Gegenwart und von meiner Zukunft in ein Buch hineingeschrieben hat. Und ich bin mir bewusst, dass das Wissen, der Glaube, kann zu Unverständnis gegenüber Gott führen. Oder er kann dir die tiefe Gewissheit geben, dass Gott dich immer versorgt und dir beisteht. Und ich frage dich, was macht das mit dir? Was macht das mit dir? Wenn der Gott alles in meinem Leben geplant und gelenkt hat, dann hat er eine individuelle Berufung für mich. Dann hat er dich und er hat mich zu dem geschaffen, damit wir ihn verherrlichen können. Zu dem, wozu er uns berufen hat. Er hat uns so geplant, damit wir genau den Auftrag, den er dir gibt, kann ausfüllen. Und zwei Wörter in diesem Text von 1. Petrus 2, Vers 9 und 10, die täuschen mich, die bestätigen das, geben mir einen Hinweis darauf. Das ist nämlich das Wort auserwählt und berufen. Wir sind auserwählt und berufen, steht im Text. Erwählung heisst, jemand ganz bewusst auszusuchen. Wie wenn ich jetzt da von allen euch da zu Rebecca gehe und sage, du bist es. Genau du. Das ist Erwählung. Und ich habe euch schon das letzte Mal über Berufung gesagt. Berufung ist nämlich das Gleiche. Jemand aus einer Gruppe namentlich rauszurufen. Merkt ihr, wie individuell das ist? Wir sind Auserwählte. Wisst ihr, wer die Auserwählten sind? Nein, das sind nicht die. Das sind die anderen. Die da hier. Das sind die Auserwählten. Sie heissen nämlich Seleção Brasileira. Das heisst Selection. Das heisst die Auserwählten. Die brasilianische Nationalmannschaft. The Chosen. Hier. The Chosen. Natürlich. Es sind nur 11. Eigentlich sollten es 12 sein. Und das sind nicht irgendwelche Spieler aus Brasilien, Hauptsache sie spielen Fußball. Nein, jeder Spieler ist unter Tausenden von Profifußballern vom Trainer höchstpersönlich in die Seleção rausgepickt worden, um genau die Position zu erfüllen, die er am besten ausfüllen kann, die ins Spielkonzept vom Trainer hineinpasst. Und dann wird jeder Spieler vom Trainer rausgerufen. Das passiert in einer landesweiten Fernsehübertragung. Und dort tritt der Trainer auf und er ruft jeden Spieler namentlich auf und beruft sie in seine Mannschaft. Und die Bibel sagt, ihr seid die Auserwählten, die Berufenen in die Seleção von Gott. Ja, beim Sam kommen immer Schafe vor und bei mir kommt Brasilien vor. Aber ist doch verrückt, dass wir genau mit dieser Auserwählung, mit dieser Erwählung, haben wir einfach ein riesen Problem. Statt uns über die Erwählung zu erfreuen, fragen wir uns, ja, warum denn gerade ich? Warum darf denn diese nicht? Und warum dürfen einige mitspielen und so viele andere spielen einfach nicht mit. Sollte nicht einfach jeder Brasilianer in der Seleção dürfen mitspielen? Das ist doch unfair. Aber sage ich euch, wenn ein brasilianischer Spieler in der Seleção berufen wird, dann vergütet er keinen einzigen Gedanken damit an die vielen anderen Spieler, die nicht gewählt worden sind, sondern es erfüllt ihn mit grossem Stolz und mit Ehrfurcht für die Ehre von seinem Land dürfen zu spielen. Es geht nämlich nicht um ihn, es geht nicht um all die anderen, es geht einfach nur darum, seinem Land Ehre zu erweisen. Und er hat die Ehre, dass sein Land dürfen zu vertreten. Er spielt für alle anderen, die nicht oder noch nicht mitspielen können. Er weiss, jeder wäre gerne in der Seleção. Ihr wären alle gerne hier dabei. Aber wenn er die ganze Zeit darüber nachdenken, wie ungerecht das wäre, er könnte sich gar nicht aufs Fußballspielen konzentrieren. Seine Haltung würde ihm nicht helfen. Doch sein Herz muss von Leidenschaft und von Stolz erfüllt sein, dass gerade er, ausgerechnet er, auserwählt worden ist, damit er sein Bestes geben kann und noch darüber aus, nämlich für sein Land. Und außerdem, es erfüllt ihn mit tiefer Demut auch und unglaublicher Dankbarkeit gegenüber seinem Trainer, der ihn würdig erachtet hat, der ihn auserwählt hat, wo ihn berufen hat, in seinem Spielkonzept, eine einzigartige Rolle zu spielen. Es gibt für jede Position nur einen. Und er wird darum alles dran setzen. Dank, so viel Demut und Dankbarkeit. Er wird alles dran setzen, sein ganzes Talent, sein ganzes Potenzial, seine ganze Kraft einzusetzen, um seine Aufgabe, seine Stellung, seine Identität als Stürmer von der Saison, als Mittelfeldspieler, deren gerecht zu werden. Und falls der Trainer entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, ihn in die Verteidigung zu setzen, eine Position, die ich keine gerne spielt, weil das ist langweilig, dort schießt man keine Goal, dann wird er trotzdem alles dran setzen, die neue Aufgabe so gut wie er kann zu erfüllen, weil er weiss, es geht nicht um meine Vorlieben. Es geht, dass wir eine Mannschaft sind und zur Ehre von unserem Land spielen und dafür würde es sein Leben geben. Er weiss, dass allein seine Leidenschaft für sein Land, wo ihn zu einer Vorzeigefigur wird machen für Tausende von Brasilianern, die ihn als Vorbild sehen, dass das dazu führen wird, dass Menschen ihm werden nachfolgen. Und so Gott will, Sigeus Gisère, sagt man immer in Brasilien, so Gott will, werden auch sie einig dem Vorbild nacheifern und bis in die Selection kommen und ihr Leben für ihr Land und für ihren Trainer geben. Und noch etwas ist ihm bewusst. Die Entscheidung mitspielen obliegt allein dem Trainer. Es ist pure Gnade, dass er ausgewählt worden ist, weil er nichts dazu beiträgt, außer sein bestes Fußball zu spielen. Und das ist ja das Mindeste, was man erwartet von einem Fußballspieler. Spieler, die meinen, sie hätten es verdient, in der Mannschaft zu sein, die werden fordernd, die werden frech, kritiksüchtig, undankbar, so wie der Neymar manchmal. Ihnen ist das unglaubliche Vorrecht und die unermessliche Ehre und Gnade nicht bewusst. Das heißt, schon wenige Star hat das müssen, ja, schmerzhaft feststellen. Zum Beispiel David Beckham, der einfach an zwei WMs auf der Ersatzbank gestellt worden ist. Das heisst, mach dir nicht viel negative Gedanken über die Erwählung und die Berufung. Das dürfen wir einem guten und gerechten Trainer überlassen. Aber schau in den Spiegel. Lass die Tatsache, dass du, gerade du, erwählt worden bist, dein Herz mit Demut und Dankbarkeit erfüllen. Dass du einen unermüdlichen Dienst tust mit Leidenschaft und setz dich ein, mit Ehrfurcht Gott alle Ehre zu geben. Excuse me. Ich habe auf die falsche Seite gehustet. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Erfüllt dich das auch mit Ehre, mit Dankbarkeit, wenn du hineinschaust? Doch zu welcher Position hat uns denn Gott berufen? Da wollen wir noch darauf zu reden kommen. Zum Stürmer, Mittelfeldspieler oder Verteidiger. Was soll man sehen, wenn wir in den Spiegel von Gott schauen? Und es werden hier drei Figuren direkt oder indirekt genannt. Könige, Priester und Propheten. Schaut mal gut, Vers 9. Ihr seid sein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum von Gott, das ihr verkündigen sollt, verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Zuerst sind wir als Könige berufen. Und heute ist das nicht gerade ein Kompliment, wenn ich jemandem sage, Christoph, du bist ein König. Ausser er ist ein Schwinger. Dann ist es ein Kompliment. Ja. Aber ja, Könige sind eher so Willkürherrscher. Das ist Christoph nicht. Geldverschwender ist Christoph auch nicht. Und familiäre Dynastien. Ja, das verbinden wir mit Königen. Doch Könige in Israel, die haben ganz spezielle Identität gehabt. Mehr waren das Verwalter als Willkürherrscher. Verwalter, die das Land von Gott verwaltet haben. Sie waren nämlich ganz anders als Könige der Länder um sie herum. Und wir lesen darüber in 5. Mose 17. Und ich habe da zusammengefasst die Eigenschaften in 5. Mose 17. Ein König soll gewählt sein von Gott. Er soll zum Volk von Gott gehören. Und er soll also gläubig sein in dem Fall. Er soll nicht viel Waffen haben, damit er im Krieg ganz auf Gott vertraut. Er soll sich nicht von anderen Herrschern, zum Beispiel den Ägyptern, abhängig machen. Er soll allein von Gott abhängig sein. Er soll nicht viel Besitz haben. Ja, früher waren Frauen Besitz gewesen. Gold und Silber, die werden gerade zusammengenannt. Sie sind aber wenigstens wichtiger als Gold. He? Ja, er soll nicht viel Besitz haben. Und er soll sein Herz nicht an weltliche Sachen hängen. Geld, Macht und Sex. Und er soll ein Kenner und ein Hüter vom Wort Gottes sein. Und für einen König auch seltsam, er soll demütig bleiben. Du bist ein König. Du bist eine Königin. Ein Königsvolk erwählt für so einen Dienst. Gott hat dich berufen und erwählt, ein König zu sein, der nicht auf sich selber, der nicht auf sein Geld, auf seine Technik, auf seinen Einfluss vertraut, auf seine Schönheit, sondern allein auf Gott, der durch dich seine Herrschaft in der Welt ausübt. Und du darfst sein Verwalter sein von dem, was er gegeben hat. Gott hat dich berufen, ein König zu sein, der sich nicht von weltlichen Dingen wie Sex, Geld und Macht abhängig macht, sondern frei ist. Frei von Sucht, frei von Abhängigkeiten, frei von den Sachen, die uns gefangen nehmen. Frei von den Sünden, damit du ganz sein Willen kannst tun. Und zu dem bist du berufen worden. Und Gott hat dich zum König berufen, damit du ein Hüter, ein Bewahrer und ein Kenner von Gottes Wort bist. Und dass es nicht einfach im Bücherregal steckt. Oder dass es nicht einfach unter den Apps erscheint, die man eigentlich könnte installieren, weil es nie gebraucht wird. Bibel-App. Könige sind Hüter und Kenner von Gottes Wort. Und obwohl du ein König bist, ist es Gott, der durch sein Geist in dieser Welt herrscht. Sie nicht mehr. Er ist es. Könige nach dem Vorbild von der Bibel sind keine Herrscher, sondern sie sind Verwalter von den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und darüber kommen wir noch zu reden. Es gibt dann noch ein Gabenseminar im Verlauf dieses Jahres. Nach der Sommerferie gerade könnt ihr euch schon darauf vorbereiten. Und wir sind Priester. 5. Mose 18, gerade ein paar Versen darauf ab. Es ist wie wenn der Petrus gewusst hat, oder jetzt gerade einen Verweis macht. Schaut mal, dort steht es ja gerade zusammen schon, Könige und Priester. Und auch Priester haben gewisse Eigenschaften. Sie haben kein Erb, kein Land, kein Besitz. Ja, unser Erb, wortwörtlich. Unser Land, unser Besitz, kann es oft von Gottes Berufungen fernhalten. Sie sind ganz von Gottes Opfer abhängig. Von dem, was Israel bringt zum Opfer. Und das ist das. Von dem können sie Teile wegnehmen. Und sie sind ganz von Gott abhängig. Und sie stehen ganz, 100% im Dienst von Gott. Auch wenn sie nicht vollzeitlich sind. Merkt ihr, wie das Vertrauen in Besitz, sowohl bei den Königen, wie bei den Priestern immer wieder erwähnt wird. Es kann nämlich unserer völliger Abhängigkeit von Gott im Weg stehen. Und scheinbar ist es egal, ob du ein reicher König bist oder ein armer Priester, beide stehen in der gleichen Gefahr. Es kommt nicht auf die Menge davon, auf den Besitz, den du hast, egal wie viel. Es kann dir das Vertrauen in Gott stellen. Was du besitzt, kann dir das Vertrauen in Gott stellen. Und zuletzt sind wir auch Propheten. Und unsere Identität als Propheten versteckt sich im Wort verkündigen. Weil zum Verkündigen von den Verheißungen von Gott sind Propheten beauftragt worden. Was sollen wir denn verkündigen? Dass ihr verkündigen sollt, da steht's. Achtung, fertig, los. Ja, da hat der Prediger versagt. Sorry, das ist nicht der Fehler von mir. Da hat noch so ein Vers drin stehen. Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Da steht es am Schluss. Verkündigt das Gute, was Gott euch da hat. Und dazu muss man manchmal in den Spiegel schauen. Was siehst du im Spiegel? Schau rein, in den Spiegel. Erinnere dich daran, was Gott schon alles in deinem Leben gemacht hat. Und wie er deine Identität prägt hat. Schau rein und werd dankbar darüber, dass er dich auserwählt hat und dich verändert hat. Und ich sage euch ganz offen, wer ich war. Das ist eine gute Übung. Auch zum anderen zu sagen, was Gott in ihm gemacht hat. Zum Zeugnis zu geben, wer bin ich gewesen? Wie ist Gott mir begegnet? Und zu was hat mich Gott verwandelt? Und ich sage ganz offen, wer ich gewesen bin. Ich bin ein aufmerksamkeitssuchender, ehrsüchtiger Mensch. Mit tiefen Minderwertigkeitskomplexen gewesen. Ja, vor meinen Klassenkollegen nicht können bekennen, dass ich Christ bin. Ja. Außerdem bin ich ein Jugendlicher gsi, der tief verstrickt war im Netz von Pornografie und Suche nach Erfüllung in der Selbstbefriedigung. Und dann bin ich auch ein Zweifler gsi, der nicht richtig hat können glauben, weil er sich nur auf das verlassen hat, was er sieht, wo er fühlen kann, nachvollziehen und nachdenken. Und dann ist in einem längeren Zeitraum Jesus mir immer wieder begegnet und hat meine Identität Punkt für Punkt verwandelt. Er hat mir Glauben geschenkt, der grösser ist als all meine Zweifel. Sie sind immer noch da. Aber der Glauben ist grösser. Er hat mich aus der Gefangenheit, aus dem Netz von meiner Sucht befreit. Durch Bekennen und Buße tun. Er hat mich davon befreit, meine Identität von dem abhängig zu machen, was die anderen von mir denken. Obwohl es mir immer noch nicht egal ist. Das grösste Kompliment, das ich in der letzten Zeit bekommen habe, ist von meiner Tochter gekommen. Sie hat mir nämlich gesagt, mir sei es ja sowieso egal, was die anderen Leute von mir denken. Ich glaube, sie hat es als Kritik gemeint. Aber mir ist dort bewusst worden, wie sehr Gott mich verändert hat. Weil vor 30 Jahren hat sie das nie und nimmer über mich gesagt. Der Jesus, der mich liebt und annimmt, so wie ich bin und mir Wert gibt, weil er am Kreuz für mich an meiner Stelle gestorben ist. Der Jesus, der mich befreit von meiner sündigen Sucht, von der Sündenbekenntnis und Zuspruch von seiner Vergebung. Der Jesus, der mir Glauben schenkt. Weil ich schon so viel mit ihm konnte erleben. Der Jesus schenkt mir jetzt Ehr und Aufmerksamkeit. Weil er mich und auch dich als königlicher Verwalter, als menschenliebende Priester und die frohe Botschaft verkündende Prophet zu dem berufen hat und mehr als das möchte brauchen und die auch. Gott möchte dich, möchte uns zu einem heiligen Volk machen, das sein Eigentum ist. Ganz ihm gehört. Was das bedeutet, da könnte ich noch eine ganze Predigt haben. Aber nehmt das mit heim. Auf eurem Gottesdienst seht ihr ein paar Fragen, die darauf hinweisen. Was bedeutet es, dass wir ganz ihm gehören? Die Verwandlung, die Gott mit mir gemacht hat, wenn ich hineinschaue in den Spiegel, die möchte er auch in dir bewirken. Und er möchte weiterhin an dir wirken, bis wir zu seinem Spiegelbild werden. Lass du das zu? Schau in den Spiegel und erkenne, zu welcher Identität du berufen worden bist. Und gang und lebe entsprechend wie ein Mensch, der nicht vergisst, wie Gott ihn sieht. Ja, lieber Vater, ich möchte jetzt das aussprechen über alle, die da sind. Mach du sie zu einem königlichen Volk, Verwalter von deinen Gaben, von dem, was du in ihr Leben hineingelegt hast. So viel Potenzial, so viel Besitz, so viel Wohlstand, so viel Vorrecht, so viel Vergebung. Mach du sie zu königlichen Verwalter. Und lass du sie von dir brauchen, die in dieser Welt möchte herrschen. Und ich möchte bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, zu einem Priester macht, zu einem Mensch, wo solche, die nicht zum Volk gehört haben, zum Volk Gottes führt, zu Anbeter Gottes. Und ich spreche über euch aus, dass ihr Propheten seid, die im Namen von Jesus Christus die Wohltaten von Gott ausspricht in dieser Dunkelheit und Licht bringt in die Welt. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Wir singen jetzt ein Lied. Und Teile von diesem Lied kommen aus dem Text, aus den Versen, die gerade vor unserem Text sind. Also aus 1. Petrus 2, die ersten Verse bis zum Vers 9. Ihr könnt vielleicht daheim auch ein bisschen drinnen umschneiden, weil dort steht noch ganz vieles, was ganz entscheidend ist. Ihr werdet es sehen, es geht um Jesus, der Eckstein. An dem kann man sich stossen und sich darüber ärgern. Aber man kann Jesus auch als den haben, wo unser ganzes Leben daran ausgerichtet wird. Und das wollen wir jetzt, über das wollen wir jetzt singen. Musik.